Crisis, what crisis? 8. Staffel, Herausforderungen spielend meistern. Folge 12, loslassen. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier zur Abschlussfolge bei Crisis What Crisis, aber nicht von Crisis What Crisis, sondern nur von dieser 8. Staffel. Und was passt denn besser, wenn man schon zur letzten Folge kommt einer Staffel, als loszulassen? Also drum haben wir loslassen als das Motto dieser Staffel genommen. Und was können und wollen wir denn alles loslassen? Uwe, du hattest vorher noch was gesagt, bevor wir gestartet sind. Was wolltest du loslassen?
Ja, was ich alles loslassen wollte, ist ja sehr, sehr breit. Also wir können uns trennen, wir hatten das in einer der vorhergehenden Folgen, wir können es natürlich trennen von Mitarbeitern. Wir können es aber auch trennen von einem Produkt. Wir können, ja, ihr alle drei kennt ihn. Wir hatten mal einen guten Freund, der leider gestorben ist, der hat immer gefragt, was ist dein Produkt? Und wenn es nicht mehr läuft, dann reite ich das Pferd dieses Produktes halt nicht mehr. Ich kann natürlich in meinem familiären Umfeld schon Dinge loslassen. Diese Frage von was ich eigentlich loslassen will, die stellt sich ja unmittelbar jeden Tag. Es kommt nur nicht bei uns ins Bewusstsein, dass ich jetzt wieder eine Entscheidung getroffen habe. Ich lasse das eine und mache dafür das andere. Wir dramatisieren es nur dann, wenn es in einen Kontext geht, wie zum Beispiel ein Produkt oder in der Unternehmensführung oder wenn es in einen höherwertigen Kontext geht, dann dramatisieren wir es sehr oft und verbinden sehr häufig ja loslassen mit Trennung oder Verlust. Aber das muss ja gar nicht sein. Ne? Das kann ja auch der Anfang sein für Jan Nojalev hat das mal gesagt, wenn dich etwas aus dem gewohnten Gleise wirft, glauben wir, alles sei verloren, dabei fängt etwas Gutes an. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir dieses Loslassen nehmen, wir akzeptieren, dass etwas passiert in unserem Umfeld, wir machen den Frieden damit, mit dieser Geschichte, dass sich etwas ändern muss. Und wir wissen, wir müssen neu und anders denken. Und wir haben Vertrauen in die Zukunft, dass es etwas Neues gibt. Dann ist Loslassen nicht so schwer. Und dann können wir alle Dinge loslassen.
Ich finde es auch ganz spannend, wenn man es philosophisch sich anschaut, dass es eben nicht darum geht, etwas aufzugeben, was ich nicht verändern kann, sondern geht eigentlich darum, Freiheit zu schenken und irgendwie was Bejahendes ist dahinter, hinter dieser Idee. Ne? Also es ist eben nicht Resignation, sondern es ist was Positives, was Loslassen auslöst oder warum ich loslassen muss.
Ja. Solange ich Herr des Verfahrens bin. Ne? Wir hatten das Beispiel vor einiger Zeit mal loslassen. Also wenn der Insolvenzverwalter vor der Tür steht und Kuckuck lebt, dann ist das kein Loslassen, kein aktives Loslassen von mir mehr, sondern er nimmt mir den Schlüssel ab und gehe dann raus, weil mir gehört das gar nicht. Er hat es auch vorher schon lange nicht mehr gehört. Ich konnte nur nicht rechtzeitig loslassen. Ja, wir haben immer weitergemacht, bis eben nichts mehr ging. Aber das ist ja das Extrembeispiel. Ich kann ja mich viel früher dazu entscheiden, einen neuen Weg zu suchen. Das ist ja diese Intervention. Ich bewege mich immer weiter vor einen Fixpunkt hin, eine Krise ist ja nichts Negatives, haben wir schon oft genug gesagt. Es kann nur sein, dass wir dann plötzlich ein Peng haben und es in den Keller geht. Kann aber auch sein, dass gerade an dem Fixpunkt, an dem Großen, ich alte Dinge loslasse und dann entwickelt sich etwas völlig Neues.
Es hat was mit den vorherigen Themen zu tun. Die Voraussetzung für Loslassen ist häufig, dass ich einschätzen kann und dass ich das jetzt sehe. Also, dass ich mir bewusst bin, wo ich bin, weil nur dann sehe ich auch Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten, die dann aus dem Loslassen vielleicht entstehen. Und darum wäre ich sogar fast ein bisschen konträr zu deinem Beispiel von eben, weil selbst dann, wenn der Kuckuck geklebt ist und der Insolvenzverwalter kommt und ich mir diese Situation gewahr bin, habe ich trotzdem noch die Möglichkeit loszulassen. Das ist ein bisschen spät vielleicht, aber auch da wäre das ja noch so, dass ich da was Neues entwickeln kann. Ne? Also es kann ja auch für was gut sein, sagen wir auch immer so schön, ja.
Ja, wir haben ja auch unterschiedliche Ebenen oder Dimensionen des Loslassens. Also das heißt, ich kann etwas loslassen, aber bin gedanklich trotzdem immer noch gefesselt oder gebunden damit. Ja. Weil ich habe es zwar offiziell losgelassen im äußeren Sichtbereich, aber innerlich bin ich noch nicht frei davon. Das hast du ja auch in deinen, bei den Sportlern oder sowas. Die können zwar rational, sagen die, oder Teile, ja, das verstehe ich alles, aber innerlich bin ich da noch nicht frei von. So, und damit habe ich ja, obwohl ich nach außen den Anschein erwecke, dass ich was losgelassen habe, immer noch diese Gummibänder, die mich zurückhalten, wirklich in diese Freiheit zu kommen, etwas zu tun. Wie kriegen wir denn diese Freiheit da rein bis Loslassen? Das würde mich jetzt doch schon mal interessieren. Was habt ihr da für Ansätze, daran zu gehen, sagen, okay, wie löse ich wirklich auch emotional den Knoten auf?
Ich glaube, zwei Dinge. Ich weiß es nicht. Sven kann das wahrscheinlich wieder viel schöner sagen und auch mit ganz vielen Begriffen unterlegen. Aber das eine ist die Fähigkeit, Selbstreflexion zu betreiben. Ne? Einfach zu sagen, schätze ich mich denn wirklich richtig an dieser Stelle an? Ich war vielleicht für das System, in dem ich unterwegs bin, bis zu einem bestimmten Punkt immer der Treiber, immer der, der die neue Lösung, die Vision, die Macht, die Kraft, die alles das hatte. Aber an irgendeiner Stelle, muss ich mir eingestehen, sind die Rahmen andere geworden. Ich bin ja kein schlechterer Mensch geworden. Und diese Fähigkeit zur Selbstreflexion und dann eben auch loszulassen im Sinne der Sache und nicht im Sinne meiner Person. Also hinzugehen und zu sagen, dein Beispiel eben hat mich zum Überlegen gebracht und gesagt, ja, wenn ich dann rausgehe und ob die Firma dann eine Zukunft mit mir hat, das wage ich mal zu bezweifeln, aber im Interesse der Fortführung einer guten Idee, vielleicht auch dieses Unternehmens, in dem ich arbeite, oder eines Produktes, ist es vielleicht gut, dass ich zur Seite trete und sage, hey, jetzt kommt ein anderer oder jetzt kommen andere und ich wünsche Ihnen nicht nur nach außen hin, weil man das so tut, alles Gute für im Interesse meiner Mitarbeiter, meines Produktes, der Historie des Unternehmens, sondern ich ganz tief im Inneren ist dieser zweite Punkt, dass ich auch loslassen kann im Sinne der Sache.
Ich finde ganz spannend, du hast gesagt, was könnte man alles rein nicht nur interpretieren oder was kennen wir alles für Konstrukte? Zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, Optimismus scheint eine Grundvoraussetzung zu sein.
Ja, Entschuldigung, Zuversicht.
Ja, Zukunftsorientierung scheint eine Grundvoraussetzung zu sein. Du hast gesagt, Reflexionsfähigkeit, ich würde sagen, da ist noch was viel Stärkeres dazu. Das heißt, sowas wie Selbstwirksamkeit oder Selbstwert, der muss auch gut vorhanden sein, damit das gelingen kann, weil auch das gehört dazu. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, sind ja Grundvoraussetzungen, die wir dann zum Beispiel in einem Resilienzmodell ja auch wieder sehen würden. Ja, also da einen Bezug dazu. Was brauche ich für Loslassen? Die brauche ich nämlich alle. Und die erste Voraussetzung, die wir vorhin genannt haben, das wäre ja fast so dieser die Begrifflichkeit von Achtsamkeit, darin steckt ja die Situation wahrnehmen zu können. Ja, und wenn man dann das Achtsamkeitsmodell ein bisschen erweitert, auch Situationsbewusstsein dazu nimmt, dann würde man die Situation noch bewerten können. Also ich muss sie erstmal neutral feststellen, anschauen können, aber dann im nächsten Schritt, ich muss sie auch einordnen und sortieren können. Und das sind alles Fähigkeiten, die man braucht, um loslassen zu können. Und die wiederum könnte man alle entwickeln.
Und es ist ja auch das für mich irgendwann ein wichtiger Punkt dabei geworden, das anzunehmen. Also ja, ich tue mir gerade schwer, etwas loszulassen, das zu würdigen, was liegt denn dahinter? Also wird irgendwas verletzt? Welche Befürchtungen liegen noch dahinter? dass es nicht gut wird, wenn ich es loslasse oder dass mir was fehlt. So, also auch diese Sachen sind immer wieder in der Reflexion letztendlich auch, aber klar, und dann merke ich, was fehlt mir? Fehlt mir dieses Zutrauen in die Zukunft? Zählt mir dieses, jenes, was du ja auch aufgezählt hast von den Eigenschaften? Wo ist da ein Bedarf, an dem ich vielleicht erst noch arbeiten sollte oder musste, damit ich es auch dann wirklich locker loslassen kann? Ne? Rational verarbeitet ist man manchmal leicht, aber diese emotionale Bindung dann auch loszulassen und zu lösen, das ist ja meistens der Punkt, an dem es hapert.
Ja, also ich glaube, wir finden ganz viele Konstrukte, die dazu hervorragend passen, damit das möglich ist. Und das passt ja ganz gut in unsere Ideen, da wo wir auch spielerisch auf diese Themen gegangen sind, wo wir gesagt haben, man muss diese unterschiedlichen Sichtweisen machen. Jetzt hätten wir schon wieder ganz viele unterschiedliche Sichtweisen, wann sind Voraussetzungen, woher kommen die und womit kann ich mich vielleicht auch mal spielerisch auseinandersetzen. Weil zum Beispiel Zukunftsorientierung spielerisch ist ja sehr naheliegend, dass man das spielerisch gestalten kann. Ich Szenarien der Zukunft spielerisch ausprobieren, ohne dass sie in der Realität sofort mir auf die Füße fallen.
Aha. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Was könnte im besten Fall passieren? So praktisch als Extremposition dazwischen. Ja.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Ja, aber das Einzige, das Extreme, was du jetzt gesagt hast, ne, und das ist das, was ja eine Führungskraft dann auch machen muss, in jedem Fall, den Mut, Entscheidungen zu treffen. Also Tapferkeit, hat Platon immer dazu gesagt. Ne, einfach den Mut, diese Entscheidung zu treffen, ohne vielleicht bis ins Detail zu wissen, was kommt denn danach? Wie geht's denn jetzt weiter? Und da denke ich, gerade wenn ich in einem starken Team unterwegs war, dann heißt loslassen nicht scheitern, sondern ich habe gerade dann in der Situation, wo die Herausforderungen, die Challenges für die Zukunft größer sind als meine augenblicklichen Lösungen, dann habe ich wieder ein starkes Team, das mich auffängt. Vielleicht nicht in dieser Position, aber nicht in der Rolle dann als das Opfer, und als der dann geschlachtet wird und glücklich bin ich jetzt, dass ich weg bin, ja, sondern zu sagen, okay, ich bin bereit, und das erleben wir manchmal sogar, dass gute, ich sag's mal, auch mutige Führungskräfte durchaus in ihrer starken Rolle als Führungskraft sich selbst reflektieren und sagen, ich trete jetzt bewusst in die zweite Reihe. Und es kommt jemand Neues, jemand anderes, und ich werde mit meiner ganzen Kraft in der zweiten Reihe für ihn arbeiten. Eine ganz, ganz starke charakterliche Eigenschaft, wenn dann das dann auch gut möglich sein sollte. Und das passiert ja. Im Hochleistungssport sehen wir das öfter mal, dass da, weiß ich nicht, beim Handball zum Beispiel die Torleute, die eigentlich erbitterte Wettbewerber sind, dass die aber im Interesse des Teams sich gegenseitig nicht einfach nur respektieren, sondern befördern, anfeuern. sie können loslassen und Spielzeit weggeben. Das ist ihr Job eigentlich, zu spielen. Aber indem sie nicht spielen, führen sie die Mannschaft vielleicht mit zum Erfolg. Das finde ich total
Und spannenderweise bist du da ja an dieser Thematik auch wieder, was wir bei Resilienz finden, ne? Verantwortung übernehmen heißt ja auch nicht, dass ich das machen muss, sondern Verantwortung übernehmen heißt auch Verantwortung für, dass ich das nicht machen muss, übernehmen. Ich ja in dem Moment auch, ja.
Aber du hast das Wort ja auch entscheidend gebracht, also das wäre jetzt wieder Svens Domäne, den Wörtern auf den Grund zu gehen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Begriff entscheiden noch so aus dem Mittelalter oder früher kommt, als man das Schwert aus der Scheide gezogen hat, also es entschieden hat. Und damit wurde dann ja dann auch gelegt. Ich glaube, in der Seefahrt gab es das ja auch, diesen Urteilsspruch, zeigt die Klinge zu dir oder zeigt der Griff zu dir. Es war das Thema Entscheiden. Und bei der Entscheidung bist du ja auch immer dabei, dass du dich für eine Sache entscheidest, während du viele andere dann loslassen musst, weil du kannst halt nicht alles verfolgen. Ist das auch etwas, was es uns immer so schwierig macht, dieses Endgültige scheinbar zu haben, zu sagen, okay, ja, das ist dieses eine, den einen fällt es leichter, den anderen fällt es vielleicht schwerer. Ne? Was brauche ich denn dafür, dass es mir leichter fallen kann? Gibt es da ein Patent?
Ja, nee, weil Patent wird es ja nicht geben, aber ich finde dein Beispiel sehr, sehr schön, einfach zu sagen, dieses Endgültige, ne? Warum muss Loslassen endgültig sein? Das ist ja, es muss doch nicht so sein. Wir sehen das beim Unternehmensübergang bei inhabergeführten Unternehmen von einer Generation auf die andere. Wenn also der Unternehmer wirklich das Glück hat, dass in seiner Familie jemand ist, der nicht nur aus Tradition oder weil wir das so machen, den Hof übernimmt, ja, weil der Erstgeborene immer den Hof übernimmt, musst du auch, obwohl du ganz andere Neigung und Begabung hast, den Hof übernehmen. Sondern du übernimmst jetzt den Hof und jetzt ist das Schwierige, dass vielleicht der Pionier oder vielleicht der Erfahrenste aus dem Unternehmen, der Vorgänger, nicht loslassen kann und trotzdem durch die Firma schleicht und eine informelle Führungsebene aufbaut, die dem Neuen gar nicht die Möglichkeit gibt, sich voll zu entwickeln. Und da das Schwert dann rauszuziehen und zu sagen, jetzt jage ich den Alten aber vom Hof, ja, das bringt ja gar nicht das, sondern ich brauche ihn ja möglicherweise mit seiner Lebensweisheit, mit seiner Erfahrung, wir wissen, wie schwer es ist, ein System von Wissensmanagement in einem Unternehmen aufzubauen. Wenn er also da ist, auch in der Beschäftigung von Mitarbeitern über die Zeit hinaus ins regere Einstiegsalter, einfach zu sagen, hey, doch keine absolute Trennung von dem, wenn wir etwas loslassen, mit der Maßgabe, wir müssen uns vor Gericht treffen oder vom Richter oder wir dürfen nie wieder miteinander reden oder wir gehen nicht auseinander auf Dauer und bedingungslos, sondern es ist ja ein schrittweises Lösen, aber es muss Klarheit sein und wieder Klarheit in der Herangehensweise, eine klare Regel zu haben, bis wohin bewegst du dich jetzt noch, wo es dann auch wirklich mein Feld.
Aber auch da hast du wieder zum Beispiel aus Resilienzmodellen kann man sich da wieder bedienen. Wenn man überlegt, dann wird häufig geredet über Beziehungsfähigkeit als ein Bestandteil von Resilienz. Also ist jetzt nicht so in den gängigen Modellen, aber die gibt es durchaus auch, dass man halt den Aspekt reinhört. Und ein zweiter, den fand ich bei Manfreds Idee gerade nochmal ganz charmant, diese Toleranz für Ungewissheit. Die ist auch total wichtig. Die macht nämlich Entscheiden auch einfacher dann eventuell, wenn ich damit klarkomme, dass es auch eine falsche Entscheidung in Anführungsstrichen sein kann oder dass es auch keiner weiß, was passieren wird, ich trotzdem aber Entscheidungen treffen muss. Und unser Gehirn ist ja einfach so gepolt, dass es uns da viele in Anführungsstrichen Fehler oder Abkürzungen ja auch suggeriert. Und darum werden wir da auch viele Fehler machen und dass dieses Ungewisse einfach auch mit zu akzeptieren, halte ich für sehr, sehr wesentlich bei dem Thema.
Es ist undankbar, glaube ich.
Ja. Ja. Ja, und wie du schon sagst, ist ja nicht für die Ewigkeit im Zweifelsfalle.
Nein. Ich finde gerade diese Unabdingbarkeit, ne, dass ich wenn ich ein totes Pferd reite, dann kann ich das nicht weitermachen. Im Interesse der Sache, für alles das, was ringsrum auch noch passiert, muss diese Entscheidung her. Und ich muss sie fällen, sonst fällt sie ein anderer. Oder die Sache fällt sie selbst, die Entscheidung.
Und das ist aber eine der Grundeigenschaften, die wir vermutlich im Unternehmenskontext in den nächsten Jahren immer weiter brauchen werden, dass du diese Entscheidung auf permanenter Ungewissheit treffen musst. Ja. Also dich gar nicht darauf in dem Sinne vorbereiten, dass du faktenbasiert jetzt alle Dinge da vor dir liegen hast und dann entscheidest oder eben loslässt oder für eine Entscheidung für loslassen triffst, sondern du wirst immer unter kompletter Ungewissheit diese Entscheidung treffen müssen oder unter großer Ungewissheit. Ja.
Und du darfst dann wieder bereit sein, loszulassen, was du entschieden hast, weil du es korrigieren darfst oder solltest.
Ja, also die Entscheidungsspielräume, Zeiträume, die uns dafür zur Verfügung stehen, um etwas loszulassen, die werden wahrscheinlich immer kürzer. Ne? Einfach zu sagen, es ist immer leicht und meistens im Nachhinein wissen ja 18 Millionen Schiedsrichter viel besser, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn sie das vorher gemacht hätten. Aber ich muss als Trainer oder als Spielführer ja vorher die Entscheidung treffen, wo der Ball hingeht oder wie ich mein Training aufbaue oder was mein Ziel in diesem Wettkampfjahr ist. Sonst spielt irgendetwas mal nicht mit und dann kommt es zu einer fantastischen, wunderschönen Katastrophe. Es landet eben im Crash. Und das ist das, diese Entscheidungsspielräume, die Entscheidungszeiträume, die werden immer kürzer und sie werden aber auch immer, wie soll ich sagen, in Törtelchen kostspieliger. Ja? Wir bauen gerade in einem Unternehmen die Möglichkeit auf, Bereiche zu digitalisieren. Eine ungeheuer Entscheidung von demjenigen, der es am Ende des Tages verantworten muss. Wer verantwortet es? Das Team. Weil wir wissen es noch nicht, ob es funktioniert. Wer weiß das vorher, ob es funktioniert. Und wir machen das jetzt, wir probieren das aus in einem Piloten in diesem Unternehmen. Und was ich total gut finde, dass alle Mitarbeiter nicht in ihre Komfortzone zurückgehen, sondern mit dem Mut oder mit ihrem Mut mittragen die Entscheidung. Wir machen das so. Wir machen das jetzt so. Und wir wollen das auch so. Und alleine nur dieses beschlossen und verkündet runterzustempeln, macht keinen Sinn. Sondern das Wollen muss ganz tief verankert sein. Und jetzt trage ich das mit. Wir lassen etwas Altes los. Ja. Und beginnen etwas Neues und das Risiko tragen wir zusammen.
Wären wir aber auch bei dem Aspekt Beweglichkeit in der Struktur, im Körperlichen, aber auch im Geistigen da mit reinzubringen, weil erst dann fällt es mir leichter, wenn ich zu starr bin, ist natürlich Loslassen schwierig, weil alles gleich immer außerhalb meiner Reichweite ist, möglicherweise, was ich losgelassen habe. Wenn ich beweglich bin, kann ich mit den Sachen jonglieren. Das ist ja immer ein schönes Beispiel, das man dafür nimmt. Wie behalte ich das Ganze drin oder das Balancieren auf einem Seil, diese Beweglichkeit, es auszutarieren und zuzulassen. Ja. Ah, wir sind ja schon wieder langsam zum Ende auf diesem Teil. Was fällt euch noch ein, so mitzugeben unseren geschätzten Zuhörern, Zusehern?
Ich glaube, ich habe zwei Themen für unsere nächste Runde daraus. Das wäre für mich die Zusammenhang. Es scheint so zu sein, dass man zum Loslassen auch wieder eine konstruktive Fehlerkultur braucht und dass man Kreativtechniken und kreative Strategien ohne Ende braucht, um dann auch die Zukunft schon mal zu malen.
Dann lassen wir jetzt einfach los und starten was Neues.
Ja.
Denken über was Neues nach.
Da schließe ich das Ganze doch mit einem, ist es ein Sprichwort, ist es eine Weisheit, ich weiß es nicht mehr, aber es heißt ja, was du liebst, lasse los. Wenn es zu dir zurückkommt, gehört es dir, kommt es nicht zurück, hat es dir nie gehört. Vielleicht ist das auch mit Ideen, Gedanken und nicht nur mit Menschen ein Thema, sich danach zu richten und sich daran zu erinnern. Bleibt uns gewogen, das war's jetzt mit dieser achten Staffel. Wir überlegen uns, was mit der 9. passiert Und eventuell gibt es auch eine Woche Pause dazwischen. Das ist uns noch nicht so ganz klar, weil so ein paar Umstrukturierungen könnten uns auch ganz gut tun, Sachen loszulassen und Neues dazuzubringen, damit das Ganze auch weiterhin spannend bleibt. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.